herzlich willkommen zum Wartungsfenster. Ich bin Patrick und mit mir dabei
die Claudia. Hallo.
Hallo. So, da haben wir es jetzt geschafft. Im dritten Anlauf. Ich glaube, diese Idee zu dem Podcast hatten wir schon ein paar Mal und auch schon seit ein paar Jahren. Und ja, wir haben zwar kein Logo, wir haben kein Intro, aber wir starten einfach mal. Und immer wenn dieser Satz in Projektmeetings fällt, wissen wir, wir starten einfach mal, heißt so viel wie, das Ding wird mit Anlauf vor die Wand fahren. Und Claudia, bei unserer letzten Aufnahme, bei der eigentlich ersten Aufnahme, ja, ist es vor die Wand gefahren. Nicht nur dieser Podcast, sondern auch die Anlage beim Kunden.
Die Anlage beim Kunden. Ne? Just waren wir beim Aufnehmen, poppte bei dir Teams hoch. Ich hoffe, du bist heute auf Offline geschaltet.
Ich habe Teams heute ausgemacht.
Sehr gut.
Ich habe das Telefon nicht in den Flight-Mode gebracht. Beim letzten Mal hatte ich es ja dann tatsächlich stumm geschaltet, was den Kunden nicht davon abgehalten hat, mich dann über Teams anzutexten, weil ihm irgendwie abends um kurz vor 8 sein ganzes Sahne um die Ohren geflogen ist. Und wir haben dann die Aufnahmen abgebrochen und ich bin dann morgens um 3 oder so ins Bett. Nachdem dann wieder alles lief, glücklicherweise ließ sich das dann relativ schnell durch den Herstellersupport beheben. Aber so endete dann die erste Aufnahme und ich hoffe, dass diese Aufnahme nicht so jäh endet. Wir geben unser Bestes.
Klopfen auf Holz.
Ich klopfe mal schnell hier auf Furnier. Was ist denn das Wartungsfenster? Ich glaube, in den Vorüberlegungen zu diesem Podcast haben wir das Ganze mal eine illustre Kaminzimmerrunde zu den Themen Data Center, Cloud und IT allgemein genannt. Jetzt muss man auch da vielleicht zum Kontext sagen, wo kommen wir beide denn eigentlich her? Was machen wir beide eigentlich den ganzen Tag? Außer Lachsaufen.
Ja, wenn es ganz schlimm kommt, auch das, Full-Stack-Infrastruktur, alles rauf und runter von Netzwerk, Server, Storage, Virtualisierung, Cloud, alles drum und dran und alles elend auch immer dabei.
Genau, der geneigte Hörer vermutet es mittlerweile. Wir arbeiten für den gleichen Arbeitgeber. Wir haben auch, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon viele lustige Projekte zusammen gemacht und, wie Claudia schon richtig sagte, so den ganzen Infrastruktur-Stack rauf und runter. Wir haben beide so relativ den gleichen Fokus, ne? Relativ viel VMware, Data Center Zeug allgemein, Netzwerk, Cloud, Azure, was so alles dazugehört. Und das ganze Zeug hält ja auch unser gesellschaftliches Leben am Laufen und wir alle merken, wenn wir mit der Kreditkarte bei der Tankstelle nicht mehr bezahlen können, dann hat irgendein Admin seinen Job nicht gemacht. Oder das System ist gerade im Wartungsfenster. Wir kennen das alle, wir gehen auf eine Homepage und dann kommt erstmal, ne, Seite ist down wegen Maintenance. Und was macht man im Wartungsfenster die meiste Zeit? Warten. Ne, wir gucken irgendwelchen Fortschrittsbalken zu, hätte ich jetzt fast gesagt.
Windows-Ladebalken vor allen Dingen, ja.
Genau. Ja, gut, nicht nur das. Es gibt ja allerlei mögliche Updates. Die dann gerne mal gemacht werden in Wartungsfenstern und dann doch eine ganze Zeit lang dauern. Ja, aber auch wir nutzen dann diese Zeiten gerne mal zum Plaudern und genau das ist das Ganze hier. Ich habe noch keine echte Ahnung, wo dieser Podcast konzeptionell hinläuft. Wir schauen einfach mal. Ne? Wir sind da auch gerne offen für Anregungen, wenn ihr irgendwelche Themen habt, zu denen wir mal ein bisschen was erzählen sollen. Was halt das Thema Data Center Cloud oder IT allgemein betrifft. Ne? Lasst uns einen Kommentar da. Das Jahr ist jetzt 3 Wochen alt und Nummer 1, Schadensbericht. Alles am Sack.
Alles Microsoft kaputt. Hat Patches veröffentlicht. Alles kaputt. Microsoft hat alles kaputt gemacht. Genau, Microsoft hat Patches veröffentlicht. Und ich habe diverse Kunden im Ohr, die, oh nein, Microsoft hat wieder alles kaputt gemacht. VPN war kaputt, DCs waren kaputt, Hyper-V war kaputt.
Exchange war auch natürlich mal wieder dabei. Da hatten wir auch schon direkt mit den Januar-Patches. Viel Spaß. Neue RCs. Aber was meinst du denn? Ist das gefühlt, dass mit jedem Microsoft-Patch irgendwas kaputt geht oder ist das reell? Ich meine, wir haben es ja auch am eigenen Leib erfahren. Ne? Microsoft hatte dann ja am 11. Januar die Januar 2022 Patches rausgeworfen. Und ich glaube, direkt am Mittwochmorgen haben wir beide das gemerkt. Oh, VPN kaputt. Mhm. Windows 11 wollte kein IPsec-VPN mehr aufbauen. Unser Sales hat es dann auch am eigenen Leib erfahren. Und ja, ich glaube, unsere DCs waren jetzt nicht betroffen, weil waren lustig 2.19er, aber man las dann überall, dass dann zum Beispiel 2.12 R2 und ich glaube auch 2.16 dann teilweise da in Bootloops festigen.
Mhm. Genau, auch 2.16 habe ich auch drüber gelesen.
Genau, Hyper-V haben wir jetzt nicht so viele beim Kunden, habe ich zumindest keine Ausfälle mitbekommen, aber ja, das Thema hat schon wieder, nicht. Hat wieder ganz gut Kreise gezogen. Aber ist das gefühlt, dass mit Microsoft-Patches immer was kaputt geht? Ich meine, was ja interessant ist an diesen Januar-Patches, oder das ist eine Diskussion, die ich jetzt auch wieder bei vielen Kunden wieder führe, oder das sind, ich will nicht sagen Diskussionen, aber zumindest Unterhaltungen, oder man fragt um Rat. Ja, wie geht man mit Microsoft-Patches um? Automatisiert ausrollen, warten?
Mhm. Ja, aber es ist eine sehr gute Frage. Die Sicherheitspatches machen manchmal Dinge vielleicht auch zu sicher. Ja, das ist natürlich ein Argument, das man bei vielen Kunden hört. Ich patche nicht sofort, weil dann mache ich vielleicht was kaputt. Das ist eine Meinung, die man hört, ne? Die andere ist einfach drauf und wenn was dabei kaputt geht, ich habe ein Backup.
Ja, also gerade dieses, also Patches kommen ja, also wir reden jetzt relativ viel über Microsoft oder in diesem Fall über Microsoft, weil es halt ja auch einen relativ großen Teil unseres Jobs natürlich ausmacht. Was man ja so bei vielen Kunden hört, ist, dass man so mit 2 Wochen Verzug das Ganze ausrollt. Ne? Also die Patches kommen raus und 2 Wochen später rollt man sie aus. In der Regel ist das ja dann auch ausreichend. Ne? Aber da kommt ja dann auch schon wieder zum Tragen, was ist mit Security-Patches. Also wir hatten es jetzt bei Exchange, gerade im letzten Jahr, wo Exchange sicher, also Exchange On-Prem, die 2013, 2016, 2019, die hatten sich ja letztes Jahr dann doch diverse Male mit relativ kritischen Lücken in den Vordergrund geschoben. Und da ist natürlich dann tatsächlich die Frage, ne? Kann ich da jetzt 2 Wochen warten oder muss ich das Zeug instantan ausrollen? Und ich bin eigentlich auch immer ein Freund davon, also ne, Patches sind da, um installiert zu werden, also drauf damit. Ich glaube, man muss das auch mal abgrenzen. Also wir hatten das auch im letzten Jahr, wo dann halt Microsoft zum Beispiel mit Updates Dinge vorbereitet hat, die dann ein halbes Jahr später mit einer zweiten Welle Updates scharf geschaltet wurden. Und wenn man dann halt auch IT-Teams, Administratoren dabei hatte, die dann ja die KB-Artikel dazu nicht gelesen haben, da gingen dann auch schon mal Sachen zu Bruch. Ne? Also gefühlt für den Kunden hat Microsoft es kaputt gemacht. Die Wahrheit ist natürlich, ja, sie haben schon gesagt, dass sie es in Anführungsstrichen kaputt machen, aber haben die Leute auch darüber informiert. Also wie ist da deine Erfahrung aus dem Feld?
Tatsächlich die KB-Artikel wirklich, wirklich lesen. Im Normalfall stehen die kritischen Dinge schon drin. Wenn man, sagen wir mal, am Tag später hingeht und patcht, stehen die kritischen Dinge als Known Issue schon drin. Das wäre eigentlich so mein Ansatz, dass man möglichst zeitnah patcht, aber eben unter der Beachtung des KB-Artikels, damit man sich darauf einrichten kann, dass entweder man hinterher noch was tun muss, um was zu fixen, zum Beispiel wie jetzt ein Patch für die Patches installieren. eben auch ein Update da mal überspringt oder wartet, bis dann ein Ersatzupdate raus ist, wenn man weiß, den kann ich jetzt nicht patchen. Wenn ich diesen DC jetzt patche, dann wird der nicht mehr hochkommen hinterher.
Ja, ist natürlich ein wichtiger Hinweis. Patches kam am 11.01. raus von Microsoft. Am 17.01. hat Microsoft dann die Patches gefixt. Und ganz interessant dabei, und das ist dann auch wieder so ein Punkt, da ist dann der ein oder andere Kunde auch drüber gestolpert. Ne? Die neuen Patches, klar, die gehen ganz normal über Windows Update raus. Aber zum Beispiel nicht automatisch im Vesus. Ja, das heißt, wenn ich die neuen Patches im Vesus haben wollte, dann durfte ich mir die schön manuell in den Vesus importieren. Und du weißt, was das heißt. Na, schön Rechtsklick, Update importieren und dann kommt da auf einmal ein Browser mit einem Windows-Update-Katalog hoch, wo ich mir dann schön diese einzelnen Updates alle markieren muss, herunterladen muss, dann werden die da reingeklöbelt, dann muss ich sie wieder freigeben und so weiter und so fort. Das ist auch nicht unbedingt intuitiv. Also ich hatte es heute noch bei einem Kunden, ich glaube, du hattest es auch dann vor ein paar Tagen im gleichen Zusammenhang. Manche Admins stehen dann davor und denken sich, wie kriege ich jetzt das Update da rein? Ne? Wir hatten das, und das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt bei den Exchange-Updates, ne? Da kennen wir es ja auch spätestens seit dem letzten Jahr. Das Update ist so ein MSP-File und muss halt aus einer Elevated CMD ausgeführt werden. Wie oft hatten wir es, dass Kunden dann gesagt haben, ja, das kriege ich selber installiert und dann, ja, geht nicht. Ist auch wieder sowas. Steht dann halt im KB-Artikel drin, aber irgendwie die Leute sind es gewohnt, dann einfach so, ne, Doppelklick auf das File und dann, ja, muss doch was passieren. Muss Microsoft das an der Stelle besser kommunizieren oder, wie könnte man es für den Kunden noch angenehmer machen? Weil, muss man auch sagen, ne, die Realität da draußen ist ja tatsächlich die, da hat nicht jeder eine 30-Mann-IT-Truppe. Also das ist ja auch etwas, was wir in unserem Kundenumfeld immer wieder sehen, dass wir Kunden haben ohne eigene IT-Truppe, mit einem Admin, mit kleinen IT-Truppen. Wir haben, du weißt es selber, weil es einer deiner Kunden ist, deutsche Niederlassungen ausländischer Unternehmen, wo es dann halt irgendwie zentral eine IT gibt, die dann sagt, hey, ihr macht das ja vor Ort schon irgendwie, ne? Was muss da passieren, deiner Ansicht nach?
Was da passieren muss? Das ist eine sehr gute Frage. Das Problem, was du nennst, das ist natürlich überall. Also mir fallen etliche Kunden ein, wo ich sage, da müsste die IT eigentlich größer sein, wenn nicht fast sogar schon alle, mit denen wir regelmäßig zu tun haben. Eventuell schaut man sich mal an, wenn man zum Beispiel so ein Exchange On-Prem hat, welche Möglichkeiten haben wir vielleicht in Richtung Exchange Online zu gehen. Weil bei all den großen Sicherheitslücken, die im letzten und in diesem Jahr auch schon aufgetaucht sind, die kamen nicht in Exchange Online. Also das betraf nur Exchange On-Prem. Ich denke, das ist auch eine Sache, die das Leben vereinfacht, ne? Weil man da nicht immer den Sicherheitspatches hinterherlaufen muss, sobald man in die Cloud Dinge auslagern kann.
Schöne Überleitung, ne? Letztes Jahr war ja, also ich habe es vorher auch noch nie so wahrgenommen, aber letztes Jahr, da sind ja die kritischen Sicherheitslücken oder so, die großen Sicherheitslücken, das war ja ein wahres Trommelfeuer. Und das habe ich definitiv auch mitgenommen, ne? Also eine gute Sicherheitslücke, die braucht ein Logo, die braucht eine Homepage und die braucht einen fetzigen Namen. Ne? Und wir alle wissen das spätestens seit Proxy-Loggern. Ne? Hafnium, das war so die erste große Lücke, die uns ja letztes Jahr im März 2021 erwischt hat. Und das war eine Exchange-Lücke. Ja, da ging das ja auch relativ groß durch die Medien. Ne? Da hatten wir ja dann doch die ein oder andere, ich will nicht sagen Nachtschicht, aber wir haben schon Sonderschichten geschoben, Exchange-Server zu patchen. Und da ist ja auch, also mir zumindest aufgefallen, da würde mich gleich mal deine Einschätzung interessieren, da haben wir schon gemerkt, so Exchange 2010, 2013, 2016, das war teilweise schon arg schlecht gepatcht, ne? Oft angerannt, das sind sehr alte CUs, bis hin zu dem Problem, wenn jetzt so ein Exchange 2016, 2013 hast mit einem älteren CU, den auf ein aktuelles CU zu bekommen. Und Microsoft hatte ja zum damaligen Zeitpunkt auch dann immer nur die letzten beiden aktuellen CUs auf dem Programm. Und ich glaube, du hattest dann auch, ich glaube, ein oder zwei, zwei Dosen dabei, die aufgemacht wurden, ne?
Ja, in der Tat, in der Tat. Teilweise, es war, ich weiß es zufällig noch, es war Anfang März und das war direkt am Tag, als diese Sicherheitslücke bekannt wurde. Ja, das heißt, da haben wir am Tag danach geschaut nach ja, Webshells und haben tatsächlich welche vorgefunden. Ja, was macht man dann? Einreißen, neu machen, ne?
Gott sei Dank gibt es den Disaster Recovery Switch.
Oh ja.
Ja, Exchange neu machen ist ja erstaunlicherweise sehr einfach, dank Disaster Recovery Switch. Exchange speichert ja den größten Teil seiner Config im Active Directory, sodass man dann halt so einen Exchange-Server neu installiert, gleicher Name, gleicher IP, gleiches Betriebssystem und dann kann man das ganze Setup neu aufrufen und dann klaubt er sich da sein Zeug zusammen, Datenbanken wiederherstellen und dann geht's. Aber wir hatten Proxy-Lockern, wir hatten später dann, ich glaube Proxy-Shell war es dann, das war dann aber schon eine Kette mehrerer Angriffe oder Vulnerabilities, die da genutzt wurden und dann ging es ja lustig weiter, ne? Wir hatten Hive-Nightmare, was ja dann ein Angriff auf die SAM war, auf die ja, quasi auf die Benutzerdatenbank, ermöglicht dank unsicherer Default-Zugriffsrechte und dann ganz großes Kino Print-Nightmare. Da haben wir ja, also Drucker sind ja mein persönlicher Erzfeind und ich glaube seit Print Nightmare dann auch von mehreren Kunden, ne? Wobei ich glaube, da kann man den Drucker nichts vorwerfen. Die haben da möglicherweise wenig falsch gemacht, aber da hat Microsoft ja auch dann mehrere Versuche oder mehrere Runden unternommen, um da die verschiedenen Lücken zu stopfen.
Mhm. Ich will auch gar nicht wissen, bei wie vielen Kunden dieser Quick Workaround, den Microsoft rausgegeben hat mit dem Registry Key, der es dann doch wieder allen erlaubt, von jedem Print-Server Treiber nachzuladen. Ich will auch gar nicht wissen, bei wie vielen Kunden das nicht mehr zurückgebaut wurde.
Nee, definitiv. Also ich glaube, da haben viele auch, gefühlt hätte ich gesagt, Print Nightmare war auch so ein Beispiel dafür, oder große Teile von Print Nightmare waren sehr, sehr gut dokumentiert, auch sehr genau dokumentiert, was Microsoft mit den einzelnen Updates da macht, ne, was sie dann zumachen, was dann nicht mehr geht, welche Workarounds es gibt. Aber auch da, glaube ich, wieder waren viele mit überfordert, einfach mit dieser schieren Menge und mit den unzähligen KB-Artikeln, dann wir kennen das alle, wenn der KB-Artikel zu lang ist, dann fangen wir an, halt Blog-Einträge oder Blog-Beiträge irgendwo zu suchen, wo das Ganze irgendwie quasi auf drei Zeilen eingedampft wurde. Ja, ich will nicht wissen, was da passiert, ich will nur wissen, was ich irgendwo eingeben muss, damit es wieder geht. Und Print Nightmare hatte, glaube ich, auch so eine Komponente dabei, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da ging es, glaube ich, um RPC-Verschlüsselung in Verbindung mit Kommunikation zwischen Print-Server und Client. Und das war auch etwas, das hatte Microsoft Anfang Januar oder im Januar oder mit den Januar-Patches ausgerollt und gesagt, so, jetzt haben wir das vorbereitet und wir werden es dann irgendwie im September oder sowas, werden wir das scharf schalten. Dann kamen die September-Patches und siehe da. Dann war nämlich mal wieder Essig mit Drucken und stellte sich dann nämlich in vielen Fällen raus. In den Fällen, wo zum Beispiel die Clients die Updates nicht bekommen haben, aber zum Beispiel der Print-Server gepatcht wurde, dann war da nämlich auf einmal Feierabend mit Drucken. Und das war irgendwie auch, ich habe das bei einem Kunden erlebt, ein unglaublich interessanter Indikator dafür, dass von seinen 300 Clients irgendwie 70 seit Januar oder länger keine Patches mehr bekommen haben. Ja, und das ist dann, das ist mehr als nur unschön. Das zeigt mir dann aber auch nochmal, dass dieses ganze Thema Updates, Monitoring, ne, also haben meine Clients alle Updates bekommen, da teilweise ein richtiges Problem ist. Ne, und dann ging es ja bei Microsoft auch lustig weiter. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Petit Putam, ne, diese NTLM-Replay-Attacke auf CAs. Ne, ich lasse ein NTLM-Relay laufen. Ich greife mir eine Authentifizierung von einem Domain oder ich zwinge einen Domain-Controller, sich mir gegenüber zu authentifizieren, nehme diese Daten, schmeiße die gegen das Web-Interface einer Microsoft CA, hole mir einen Domain-Controller Zertifikat und dann habe ich, ist wieder, steht einem wieder alles offen. Da ging es ja auch nochmal relativ heiß her und ich glaube, das ist irgendwie auf Twitter mir vorbeigeflogen, dass mit den Januar-Patches tatsächlich wohl eine ein Registry-Eintrag wieder zurückgedreht wurde, der das, der diese Lücke irgendwie geschlossen hat.
Ich glaube im Dezember, aber ja, genau. Ja. Die Dezember-Patches war da schon, ja.
Genau, und ne, auch das ist wieder so eine Sache, ne? Das hat Microsoft dann beschrieben, aber wer weiß, wer das wieder wieder mitbekommen hat. Ne? Und vor allem, wer hat ja auch dann den ein oder anderen, die ein oder andere Sache da drin, oder was, die ein oder andere Sicherheitslücke im letzten Jahr. Zwei, die ich, die wir ja ganz spannend fanden, das war einmal so eine Code-Execution im HTML5-Client und das andere war dann auch so ein File-Upload, so eine File-Upload-Vulnerability im Analytics-Service. Was da vielleicht mal so ganz interessant ist, vielleicht auch mal so eine Zahl, also wir hatten allein im letzten Jahr bei Microsoft 131 CVEs mit einem Score über 7. Ne, CVE ist Common Vulnerabilities and Exposures. Das ist so ein Referenziersystem, damit man Schwachstellen einheitlich benennen kann. Also das ist dann immer dieses Kürzel CVE, dann kommt eine Jahreszahl mit der Entdeckung und dann eine fortlaufende Nummer und diese haben auch einen Score. Ne? Und
genau, der Score ist eben von 1 bis 10 setzt sich aus verschiedenen Faktoren, also du hast nur mal kurz erläutert, verschiedenen Faktoren zusammen, unter anderem, wie einfach ist diese Sicherheitslücke auszunutzen, also welche Umstände muss sich jemand machen, um diese Lücke wirklich nutzen zu können, welche Berechtigungen braucht der bereits von sich aus in der Umgebung, um da überhaupt was machen zu können. So entsetzt sich dann so ein Basisscore zusammen und wir sagen, das ist aber glaube ich so eine gefühlte Grenze, wir sagen im Allgemeinen so richtig, ouch, wird's ab 7 aufwärts, sollte man möglichst schnell tätig werden.
Ja, genau. Also alles über 7 ist dann schon so, oh, da sollte man aufpassen. Aber wir hatten 131 allein bei Microsoft und da sind das sind nur die über 7 und da sind welche bei mit teilweise mit 9 und ich glaube so richtig übel wird es dann mit den wo man zum Ausnutzen der Lücke noch nicht mehr authentifiziert sein muss. Das ist dann immer so die 10 und da hatten wir dann tatsächlich auch dann den CVE 2021-28480 und das war Exchange. Ja, das war eine der Exchange Vulnerabilities, die eben auch es einem Angreifer ermöglichte, unauthentifiziert in Systeme einzudringen. Und ja, bei VMware hatten wir immer noch 14 mit einem Score über 7 und da waren allein 3 Stück dabei, die, ja, die 10 von 10 auf der Skala haben. Ne? Da war die gerade angesprochene Remote Code Execution im HTML5-Client dabei. Und da hatten wir dann auch nochmal diese, also eine Lücke, die ein File-Upload erlaubt hat, mit dem man dann wieder Code ausführen konnte. Aber das waren ja alles wirklich so richtige Sicherheitslücken. Ein bisschen anders gelagert war das ja bei Log4j, was uns ja das Weihnachtsfest ein bisschen, ich will nicht sagen verhagelt hat, aber das waren auf den letzten Metern auch nochmal ein bisschen, da hat man nochmal gut zu tun mit Log4j, ne?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir nicht mehr zu tun haben mit Log4j. Ich denke, das ist ein ziemliches Fass ohne Boden, wenn man dem wirklich auf den Grund geht.
Wobei es erstaunlich ruhig geworden ist, ne?
Es ist erstaunlich ruhig geworden, aber ich glaube nicht, dass die Sache gegessen ist. Also ich weiß, einer unserer internationalen Kunden, die machen wirklich ein Incident-Tracking. Das umfasst wirklich, dass du auf jeden Windows-Client drauf guckst und guckst, was da installiert ist und du musst dahinter setzen einen Haken, der sagt, ja, könnte betroffen sein oder ist resolved oder ist not affected. Eigentlich muss man es so machen. Eigentlich muss man sich alles anschauen, was man da hat.
Ja, wobei da ja auch
Sachen gemacht, VMware, ne? VMware war ja dann relativ schnell, das war das Erste, was alle Kunden wollten. Dann machen wir unser vCenter. Aber am Ende des Tages denke ich, da könnte auch, ne, es geht ja auch bei Cloud-Diensten weiter. Du nutzt Cloud-Dienste. Weißt du, auf welcher Plattform dieser Cloud-Dienst betrieben wird? Mhm. Welche Daten speicherst du da rein? Das sind ja alles Themen, die man eigentlich anschauen muss. Ne?
Ja, was ja spannend war, das war ja wirklich dieser Punkt bei Log4j. Das war auch so der Reflex von vielen Kunden. So, ja, betrifft mich nicht, weil die Systeme sind ja nicht von außen angreifbar. Was da ja gerne vergessen wird, ist, dass so eine Lücke halt dann wunderbar geeignet ist für Lateral Movement, also um sich dann innerhalb des Netzes halt weiter zu bewegen und halt weitere Systeme zu kompromittieren. Und ja, vor allem war da natürlich ganz groß dabei. Ich glaube, die vCenter Patches, also der Workaround, die gab es ja von Anfang an. Ich glaube, die Patches sind immer noch pending. Die sind, glaube ich, noch nicht veröffentlicht. Ansonsten hatten wir relativ viel Horizon Connection Server, die wir patchen mussten, das eine oder andere UAG. Ja, und klar, viele Firmen sind immer noch dabei, ihren Softwarepark da zu durchforschen und zu durchsuchen, ob da irgendwo noch was lauert. Ne? Ich meine, das ist ja auch kurios. Ne? Dieses Log4j, das ist ja bei der, das ist ja eigentlich so eine Basis-Library, so eine generische Library fürs Logging in Java-Systemen. Ne? Das hat halt mal irgendjemand zusammengestöpselt. Und weil halt jeder jeder genutzt hat, ist das, glaube ich, dann auch irgendwann bei der Apache Foundation gelandet. Aber das eigentlich Kuriose ist ja, das ist ja eigentlich keine Sicherheitslücke. Sondern das Ding macht ja etwas bei Design, was Default ist, nämlich wenn Code mit einer gewissen Expression da irgendwie drin auftaucht, dann wird der ausgeführt. Ne? Also es ist ja nicht, dass da irgendwie dem System irgendwas untergeschoben wird, sondern das System guckt ja aktiv nach Expressions, die dann halt Befehle zum Code nachladen beinhalten und sagt dann, oh geil, ja hier, das sieht aus wie, als ob ich da was tun soll. Also so richtig Security by Default oder Secure by Default ist das natürlich nicht. Ja, ich meine, auch interessant ist das, ich meine, diese Funktion gibt es ja schon eine halbe Ewigkeit da drin. Wer möchte, kann mal die Logbuch Netzpolitik Folge 416 mal nachhören. Da hat es der Linus Neumann sehr, sehr gut erklärt, was mit dieser, ja, Airquotes Sicherheitslücke auf sich hat. Das ist halt einfach ein Designfehler, der uns wahrscheinlich noch ein bisschen Spaß bereiten wird. Ja, Spaß bereitet uns auch, wie es wir sieben allgemein. Ne? Ich traue mich ja gar nicht zu fragen, aber ESXi 70U2D ist immer noch aktuell. Ne? Es gibt immer noch, U3 ist für ESXi immer noch nicht verfügbar. Oder nicht wieder verfügbar, muss man sagen. Nachdem VMware ja U3, A, B, C, glaube ich, rausgehauen hat und dann gesagt hat, und Kommando zurück.
Ganz genau. Es ist auch mein Stand. Ich habe heute, gestehe ich, noch nicht geguckt. Ansonsten gucke ich ja fast jeden Tag, ob es mal weitergeht. Aber die sind schlichtweg einfach gepullt. Alles, was U3 angeht, ESXi wohlgemerkt, vCenter U3a ist meines Erachtens noch aktuell.
Genau.
Aber auch das wird derzeit ja nicht gepatcht. Vermutlich, weil es da doch die Abhängigkeiten gibt zum vSphere. Ja, weil du sagtest ja eben auch, ja, Patches fürs vCenter gibt es nicht. Ich weiß nicht, ob es das nicht für 6.7 und 6.5 gibt, also Patches.
Nee, ich hatte letzte Woche tatsächlich noch das ein oder andere 6.7er vCenter aktualisiert und da hatten wir das letzte Update aus November. Das war definitiv vor Log4j und da hat sich noch nichts getan.
Ich kriege aber auch von 7U1 waren wir ja schon ein bisschen geflasht, weil wir sehr viele Installationen haben, die tatsächlich SD-Karten verwenden, die ja doch sehr effizient sind. Allerdings ist das jetzt ein Problem, plötzlich.
Da habe ich auch so gedacht, Leute, was in Gottes Namen hat euch da geritten? Ich meine, seit Jahren rennen wir draußen rum und sagen, ja super, hier, ne, brauchst du den ganzen Hypervisor, der passt ja auf ein Flash-Device. Persistent Lock Space, ja, kriegst du dann hier aus dem Sahn oder, ja gut, meinetwegen schmeißen wir dann noch ein paar Platten rein für einen lokalen Data Store, wo wir dann noch ein bisschen was drauflegen können. Aber was zum Teufel hat VMware geritten zu sagen, nee, also Flash Devices schicken wir jetzt mal aufs Abstellgleis. Ich meine, sie supporten es ja mit 7 noch, das ist nicht mehr recommended, aber mit 8 wird es abgekündigt und naja, ist schon ein bisschen hässlich. Ne? Du hast natürlich schon eine unfassbare Anzahl an ESXern da draußen, die halt irgendwie von irgendwelchen USB-Sticks oder SD-Karten booten. Ich meine, ich kann verstehen, wenn vor allem er sagt, ja, wir haben halt auch immer einen haufenweise Supportfälle, wo dann Leute eben kein Persistent Lock Storage konfiguriert haben und das, ja, Admins sich dann da ihre Flash-Devices kaputt geschrieben haben. Also ist mir nicht passiert. Also ich glaube, meine kaputten USB-Sticks, SD-Karten in ESX, dann kann ich in einer Hand abzählen, nachdem ich eine Kreissäge gepackt habe. Heißt jetzt aber trotzdem für die Zukunft, ne? Allen Kisten irgendwie auf jeden Fall, wenn nicht vorhanden, Platten unterschieben oder irgendwelche lustigen NVMe-Boot-Devices. Oder halt ja. Alternativ, ja, oder wir müssen, du musst sie ja auf jeden Fall dann neu installieren, ne? Das muss ja dann irgendwie auf Platten umziehen.
Neu installieren. Ja, es ist supported noch auf 7, sagst du. Aber laufen lassen kann man das nicht.
Zumindest nicht ohne U2D.
Aufdauern.
Oder ich glaube U2C irgendwo
hat es gefixt. U2D ist gut. U2D ist gut. Ich glaube in U2C haben sie es gefixt, meine ich jetzt aus dem Kopf zu sagen. Aber davor haben wir ja dann häufiger, also gerade in größeren Umgebungen, mal das Problem, dass die Hosts sich einfach verabschieden, weil sie ja die SD-Karte angeblich kaputt schreiben. Sie schreiben sie nicht kaputt, nur das Betriebssystem findet sie nicht mehr.
Was ja, dann so ist dieser klassische All-Path-Down-Event, der Host D rennt amok, dann hängt sich das Ding im vCenter weg. Mhm. Wenn man noch per SSH drankommt.
Musst du Rescan machen.
Genau, sofern du noch per SSH drankommst. Ne? Wenn der SSH nicht angeknipst hast vorher, stehst du natürlich da.
Ja.
Dann hast du vielleicht noch Glück, dass du per ILO irgendwie drankommst oder per anderem Lights Out Remote Access, aber ansonsten stehst du dann da mit deinem kurzen Hemd und dann kannst du das Ding halt mal entspannt durchtreten und hoffen, dass HA dann die Maschinen irgendwo anders wieder anspringen lässt. Wenn du natürlich jetzt da haufenweise Citrix-Maschinen oder Terminal-Server drauf hast, dann werden sich deine Anwender auch bedanken. Aber so zumindest jetzt, ich meine, das kann man ja ruhig so sagen. Ich meine, wir beide sind da immer relativ konservativ, ne, was das angeht. Ich glaube, wir haben noch etliche 6-7er da draußen laufen. Gut abgehangenes Zeug. 7er haben wir jetzt gar nicht immer so viele da fliegen. Die laufen, laufen stabil. Aber ich habe jetzt auch irgendwie wenig Elan irgendwie bei Neuinstallationen da wie es für 7 auszurollen. Ich meine, 6.5, 6.7 haben ja auch eine Extended Support Period bekommen. Die sind ja noch bis Oktober diesen Jahres supported. Ja, und dann steht das Update an. Also hoffen wir mal, dass VMware da den Scherbenhaufen bis Oktober zusammenkehrt und einen stabilen Hypervisor wieder bereitstellt. Auf jeden Fall hat 6.7 das Potenzial, das neue vSphere 5.5 zu werden, also Kisten, die wir dann noch in ein paar Jahren irgendwo ausgraben werden, weil sie einfach rock solid laufen. Ne? Fun Fact übrigens dabei, was den Support angeht. Ne? So lange ist es auch nicht mehr hin mit Server 2012 R2. Ne? Da ist jetzt auch bald dann mal Supportende erreicht. War nämlich heute noch beim Kunden und da ist mir nochmal aufgefallen, wie viele der von da noch im Einsatz hat. Da fängt dann auch bald wieder die große Update-Welle an. Wir hatten es ja bei 2003 oder 2008 R2. Hatten wir es ja auch mit der Abkündigung von Windows 7 ging 2008 R2 ja aus dem Rennen. Aber auch da laufen ja leider.
Jeder sagte, wir warten jetzt nicht bis auf den letzten Drücker. Ich bin mal gespannt.
Das sagen sie immer. Das sagen sie immer. Das ist das Gleiche, wie wenn du zum Kunden gehst und sagst, ja, hier, ne, dein Equipment 5 Jahre alt, Support abgelaufen oder ne, Support Ende naht. Aber was, das ist doch gerade erst warm gelaufen.
Ja, das muss jetzt aber noch 15 Jahre habe ich letztens noch gehört, den Satz.
Oh Gott. Ich meine, um Gottes Willen, also wir beide kennen den einen Kunden mit seinem immer noch produktiv laufenden Windows 2000 Cluster.
Ja, den kennen wir. Ja, gut, den Satz habe ich gehört bei einem Kunden, der auch noch produktive 2003er hat.
Ist das der mit...
Also wirklich ernsthaft.
Ist das der mit dem lieber ein validiertes als ein gepatchtes System?
Ganz genau der Kunde ist das.
Ich wünsche diesem Kunden alles Gute dieser Welt. Ich mag die Jungs ja auf wirklich sehr. Mhm. Ich werde aber auch der sein, der nach der Ransomware-Attacke da sitzt, seinen Campingclubstuhl auspackt, sich ein Dosenbier öffnet und sagt, na, wollt ihr immer noch lieber ein validiertes als ein gepatchtes System?
Du hast einen zweiten Campingstuhl, ja, 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 für mich dabei, oder?
Natürlich.
Sehr gut.
Genau, die Geschichte muss man dann vielleicht auch noch erzählen. Wer jetzt bei Kaminzimmer an feudale Ledersessel und Kamin und Cognac-Schwenker denkt, den muss ich leider enttäuschen. Also dafür hat es jetzt bei uns nicht gereicht. Wir sitzen maximal in Campingstühlen mit Dosenbier im Warmgang eines Data-Centers. Mhm. Also Hinterrex kann auch schön warm sein.
Das ist alles Gewöhnungssache.
Alles Gewöhnungssache, definitiv, definitiv. Ja, was war denn so dein Aufreger der Woche?
Mein Aufreger der Woche, dieser Woche?
Hast du ein All-Time-Favorite?
Nein, aber ein kürzlicher Aufreger, den wir ja hatten, war die Feststellung, dass es Hersteller gibt, die dir nicht erlauben, einen Support-Case aufzumachen, wenn du keine technische Zertifizierung bei ihnen hast. Unter der Begründung, wir müssen natürlich sicherstellen, dass sie auch technisch wissen, was sie tun, bevor wir uns um ihre Probleme kümmern, im Zweifelsfall einen defekten Switch.
Ja, das war schon ein bisschen...
Sag mal, hä? Hä? Das Ding ist kaputt. Schick neu.
Ja, ich meine, jetzt muss man zum Kontext sagen, ja, wir haben diese Mail alle gelesen, weil der Kollege die ein wenig ungläubig rumgeleitet hat. aber ja, ich meine, ich kann verstehen, dass ein Hersteller natürlich möchte, dass seine Partner auch über das notwendige Know-how verfügen, ne? Und wir alle wissen, eine Herstellerzertifizierung ist der beste Weg, das Know-how irgendwie zu dokumentieren. Allerdings sollte man den Mund nicht ganz so voll nehmen. Weil speziell bei diesem Hersteller haben wir leider die Erfahrung gemacht, dass man den Support-Engineers teilweise die eigenen Produkte dann doch nochmal erklären muss. Also insofern, ja, den...
Noch nicht ein einziges meiner Probleme gelöst. Muss ich leider so sagen.
Ja, ich meine... Wir kennen das ja alle, ne, mit diesen nie endenden Support Cases. Im Gegenzug dazu muss ich ja dann doch mal lobend den Hersteller erwähnen, der dem Kunden bei unserer letzten Podcast-Aufnahme den Arsch gerettet hat. Also, ne, kurz zum Kontext. Der Kunde hat HP Enterprise Store Virtuals im Einsatz und irgendwie ging ihm da das ganze Cluster auf die Bretter, was ich auch in der Form noch nie gesehen habe. Ja, und ich hatte dann mal schnell auf die Konsolen geguckt und wenn man dann die Konsole aufrief und sagte, hier, mach mal Login, dann kam so eine Meldung, sag, ja, nee, das System ist nicht initialisiert, warte einfach noch mal ein paar Minuten und wenn dir das alle Nodes sagen, dann weißt du, ja, jetzt sollten wir dann doch mal besser den Support einschalten. Was wir dann auch getan haben, der Kunde hat natürlich vorbildlichst 24x7 2 Stunden Response dafür gehabt. Der Support hat sich auch dann binnen ein, dreiviertel Stunden gemeldet mit den Worten, ich kenne diesen Fehler, gib mir 5 Minuten. Länger als 5 Minuten hat es auch nicht, also es hat schon länger als 5 Minuten gedauert, was aber eher daran lag, dass der Kollege dann halt mit der deutschen Tastatur Probleme hatte. Weil wenn man anfängt, irgendwie kryptische Kennwörter von Remote über Remote über Remote in eine vSphere-Konsole reinzutippen, dann kann das schon mal in die Hose gehen. Ja, lustigerweise war es dann am Ende ein Sendmail-Bug. Da hatte dann ja quasi der Sendmail-Demon auf den Kisten, der eigentlich genutzt wurde, um Alert-Mails zu schicken, irgendwie bei jedem Mailversand erstmal einen Core-Dump geschmissen und hat damit die Platte voll gemacht auf allen Nodes rundrum, was die Dinger dann halt zum Absturz brachte. Und ja gut, da gab es dann auch einen Fix für, dann hast du das Verzeichnis weggeschmissen, dann kam noch alles wieder hoch. Der gleiche Fehler, den gibt es übrigens im vCenter 6.5. Also wenn man mal nach der Fehlermeldung geguckt hat, dass ein bestimmtes Verzeichnis voll mit Dateien ist und alle iNodes aufgebraucht sind, dann landet man da und ja. Also kann man da noch nicht mal dem Hersteller einen Vorwurf machen, der hatte dann auch den passenden Fix im Angebot. Der Kunde hatte den dummerweise damals noch nicht installiert. Aber ne, so kann es auch gehen, dass der Support halt mal schnell hilft. Ja, kann ich aber verstehen. Also gerade wir, ich meine, wir arbeiten mit der Firma ja schon ein bisschen länger zusammen. Insofern ist das immer ein bisschen, naja, wenn die jetzt dann um die Ecke kommen und sagen, ihr habt keine technische Zertifizierung mehr. Ja, ist halt ausgelaufen. Wir haben halt genug andere Dinge zu tun. Gut, der Kollege kümmert sich ja drum. Und ja, mein Aufreger der Woche, anderer Hersteller, ich hätte jetzt fast gesagt, gleiches Betätigungsfeld im weitesten Sinne. Ja, beide Firmen machen Telekommunikationsanlagen. Da geht es jetzt allerdings eher darum, dass einer meiner Kunden ein Projekt an einen Telekommunikationsanbieter oder Hersteller von Telekommunikationsanlagen vergeben hat und das ein totales Desaster ist, weil diese Firma quasi die ganze Projektleitung und Implementierung an einen Sub vergeben hat und der hat Teile davon an einen weiteren Sub vergeben. Und ja, jetzt rückt dann leider auch der avisierte Endtermin in greifbare Nähe und wir sind, oder das Projekt ist bei weitem noch nicht so weit und ja, jetzt fängt das mit diesen Nicklichkeiten an. Heute hatte ich dann auch die Anforderung bekommen, dass ich doch dann mal irgendwelche lustigen DHCP-Optionen in den Voice und in den Client-VLANs verteilen soll und auf meine Frage, warum denn in den Client-VLANs kam, dann ja, wenn die Telefone da oder wenn die Telefone vor den Clients hängen, dann würden die halt erstmal in den Client-VLANs sich eine IP ziehen, um sich dann die Information zu holen, wo denn ihr Voice-VLAN ist. Und dann habe ich gefragt, sag mal, Kollege, wie wär's denn mal mit LLDP-MET, ne? Dann kann sich der Telefon ja darüber die Information einfach holen und ich finde das jetzt auch nicht so geil, irgendwie die Windows-DHCP-Server des Kunden dafür DHCP für die Telefone zu verwenden, weil der Kunde hat Device-Calls. Wenn der Kunde Device-Calls hat, und dann müsste der quasi für alle Voice-Telefone, für alle VoIP-Telefone auch nochmal Device-Calls beschaffen. Mhm. Das findet der Kunde natürlich jetzt, oder mein Kunde jetzt auch relativ unprickelt. Naja, LLDP-MET fand der Kollege dann auf der anderen Seite vom Schreibtisch auch irgendwie ganz nett. Und ja, er wird das mal gucken, ob das geht. Und aber mit dem DHCP, ja, da müsste man darüber reden, weil irgendwie, ja, das wäre ja schon eher so Kundensache. Ja? Das Da werden wir jetzt mal drüber diskutieren. Ich sehe das noch nicht. Aber auch ganz toll.
Aber eine TK-Firma, die jetzt erstmal nicht von sich aus sagt, so, nö, ja, hier machst du LLDPB an und die Welt wird gut, finde ich auch erstaunlich.
Ja, das ist so total ja, ankommen, ne? Also kenne ich jetzt so auch nicht. Weil normalerweise, ob du jetzt irgendwelche Arubas hast oder such dir irgendeinen Kack-Switch aus, ja, da sagst du dem dann hier, guck mal, auf dem Port, das ist das Voice-VLAN, ja, und dann ist das gut. Also willkommen im Jahre 2022, also das sollte doch jetzt heute eigentlich kein Thema mehr sein. Lustig dann auch, wenn du da eine Tabelle bekommst mit DSCP-Sachen, ne? Also hier für Signaling hätten wir gerne DSCP-Value 43 und für Voice immer dann gerne EF. Ja, ich habe ihn dann ein bisschen getrollt, mal gucken, was er dazu sagt. Ich habe nämlich dann einfach tatsächlich die die Code Points zurückgeschickt und habe ihn gebeten, das mal zu prüfen, ob das mit seinen übereinstimmt, die er da quasi in Textform rüber gemailt hat. Ja, mal gucken.
Also Sie benutzen also nicht Standard Code Points, ja? So 46 und 21 oder so.
Das werden wir jetzt mal sehen. Also zumindest, wenn ich seine Tabelle, die er mir geschickt hat, nehme, dann müssten das eigentlich die Standard-Code-Points sein. Also auch die, also du kennst es, ne, wenn du einen HPE oder einen Aruba-Switch hast, Die haben ja so ein Default-Mapping von Code Point zu Value, zu 802.1p-Class und so weiter. Das sah jetzt schwer danach aus. Es war halt ausgeschrieben, was halt Signaling, was halt Voice ist, und er hatte dann halt nur die DSCP-Value dahinter geschrieben, aber nicht quasi nicht die Code Points in ihrer, ne, Binärkodierung. Mal gucken, ob er damit was anfangen kann. Ich habe ihn gebeten, das zu verifizieren. Und dann sollte das passen. Ja, aber ist halt Telefonie, ne? Telefonie kommt bei mir direkt nach Druckern. Da kriege ich schon wieder Kopfschmerzen.
Frag mich mal.
Unterstellst du mir gerade, dass ich mich um Telefonie gedrückt habe?
Nein.
Hey, unsere Cloud-PBX funktioniert.
Ja, wir machen ja auch nichts. Unsere Cloud-PBX funktioniert, aber das hat auch nicht mehr viel mit Telefonie zu tun, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja, genau, jetzt kommt es wieder. Ja, Telefonie ist ja nasser Schnürsenkel und so, ne? Das ist Telefonie.
Genau, Zweidraht, Kupfer, das ist doch, das ist Telefonie.
Das denke ich mir auch.
Nein, immer. Es gibt sehr viele Schnittstellen mit Telefonie, und nicht alle Beteiligten sind immer in allen Punkten auf dem gleichen Stand. Sagen wir es mal so. Wir arbeiten ja doch recht häufig dann auch mit Firmen zusammen, die den Fokus auf Telefonie haben, und in dem ganzen Thema Netzwerk vielleicht nicht ganz so oft unterwegs sind.
Sagen wir. Ach, genauso wie diese Automatisierungsbuden mit ihren SPSen und so, ne?
Oh ja.
Aber ich glaube,
das ist die Firewall-Systeme. Nein, das ist unmöglich, die kann man nicht verheiraten. Das sind ganz spezielle Anforderungen.
Nennt sich Annie.
Genau, nennt sich Annie. Die meisten IT-Leute können damit nicht umgehen. Richtig, ich kann damit nicht umgehen, wenn du mir sagst, ich brauche eine Annie-Regel. Da habe ich emotional Probleme mit, ja.
Aber ja, ne, das ist halt, wir regen uns, glaube ich, eh viel zu viel auf. Das ist nicht gut.
Doch, ja. Häufig. Aber oft. Wir können das ja hier ein bisschen als Therapierunde benutzen.
Naja, wir können ja mal gucken, wohin die Reise da geht.
Genau.
Für uns ist das ja hier auch alles noch ein bisschen neu, und ich hoffe, es ist in sich nicht so ganz zu einer Plauderrunde verkommen. Lasst uns gerne Kommentare da, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Auch sagt auch ruhig ein bisschen was zur Tonqualität, da sind wir auch noch ein bisschen am Optimieren. Wir geben unser Bestes. Und ich gehe jetzt auch mal sehr, sehr optimistisch davon aus, dass wir uns in 2 Wochen wiederhören, weil das ist so der Rhythmus, den wir einhalten wollen, eine Folge alle 2 Wochen. Wir hoffen, dass wir das schaffen. Wir geben uns ja sehr viel Mühe. Wenn ihr uns Feedback da lasst, wird uns das sicherlich motivieren. In diesem Sinne, Claudia, ich danke dir. Und dann würde ich sagen,
Dankeschön, Patrick.
Genau, hören wir uns wir hören uns vorher wieder, aber die Hörer hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.